Und mittlerweile, ja, hast du eben in Ländern wie Holland, Belgien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, ist Paddle überall irgendwo einer der Top 5 Sportarten eigentlich, was die Anzahl der aktiven Spieler und Spielerinnen betrifft. Ist, wie gesagt, eine sehr junge Sportart.
Also mittlerweile Takeball hat über 150 jetzt schon anerkannte Nationalverbände, die teilweise auch von den Olympischen Komitees schon anerkannt sind. Und der österreichische Takeball-Verband, Takeball Austria, ist ja außerordentliches Mitglied beim österreichischen Nationalen Olympischen Komitee.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Und ich habe heute zwei Köpfe hier bei uns im Podcast, die, ja, das ist für mich eine Premiere. Wir haben zwei Menschen aus Österreich hier und wir sprechen auch viel über den österreichischen Sport und blicken natürlich auch auf die deutsche Seite ein Stückchen. Und die Premiere ist, dass wir hier auch zwei Trendsportarten heute im Podcast haben. Und die Rede ist davon, dass ich einmal über Techball sprechen möchte. Techball, Sportart auf einer Platte mit einem Fußball. Ihr kennt diese halb gebogenen Platten. Und unsere Gesprächspartnerin ist da Alexandra Konscha. Sie ist Präsidentin von Techball Austria. Und sie ist mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft dabei. Das kann man nicht anders sagen. Und hat da eine ganze Menge vor und will da was bewegen. Und stößt immer wieder auch auf den einen oder anderen Konflikt oder zumindest Widerstand. Das hat dann so eine neue Initiative, neue Sportart, dann auch bringt das auch ein bisschen mit sich. Ein sehr spannendes Interview, ein sehr spannendes Gespräch. Man könnte auch sagen, sie steckt da in der einen oder anderen Verbandsarbeit drin. Und das ist mit Sicherheit ein Einblick, dem wir dieser Sportart dann auch widmen müssen, wie viel Politik und Verband da dann eigentlich noch eine Rolle spielt. Ihr gegenüber hatten wir Dominik Bayer zu Gast. Dominik Bayer ist Managing Director bei Emotion und dann zu dem Co-Founder in seiner Rolle bei Paddlezone. Und da kommt auch schon die Sportart dann her, die zweite Trendsportart her. Paddle ist dem einen oder anderen vielleicht schon ein bisschen geläufiger. Und da gibt es ja dann auch zahlreiche Courts mittlerweile schon auch in Deutschland. Dominik sitzt auch in Österreich und hat dort mit Paddlezone ein großes Netzwerk an Plätzen mittlerweile schon aufgebaut und aber auch die eine oder andere internationale Tour, eine German Tour zum Beispiel, aber auch die eine oder andere internationale Tour schon mit installiert. Da gibt es einiges an Bewegung, auch da steckt Politik ein Stückchen drin, möglicherweise eher privatwirtschaftliche. Also dieser Podcast hat es in sich und daher freue ich mich sehr, dass wir die beiden so redselig hier in diesem Gespräch hatten. So viele Fragen hatte ich gar nicht, denn es gab schon sehr, sehr viele Themen, die beiden selber aufgeworfen haben. Hört mal rein in dieses spannende Gespräch und macht euren eigenen Eindruck von Techball und oder Paddle. Viel Spaß. Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und deinem Host Stefan Westermann. Und ich freue mich heute ganz besonders auf diese, ja, das ist eine Premiere im doppelten Sinne, denn wir reden heute mit zwei Gästen, die aus Österreich zugeschaltet sind und auch noch Österreicher sind. Das ist schon die doppelte Premiere. Und dann geht's auch noch um zwei Trendsportarten, die wir so oft hier in diesem Podcast auch noch nicht hatten. Ich freue mich sehr, sehr auf das heutige Gespräch und begrüße auf der einen Seite Alexandra Konscha, Präsidentin Techball Austria, Agenturinhaberin. Und was das alles miteinander zu tun hat, da freue ich mich sehr, das nachher mit ihr einmal zu besprechen. Herzlich willkommen, Alex.
Danke für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Gespräch mit dir.
Ja, sehr gerne. Und das Gespräch führst du nicht nur mit mir alleine, denn ich habe ja es dir zu eigen gemacht, mir immer noch einen Gesprächspartner für meine Gesprächspartner dazu zu holen. Und das ist auf der anderen Seite, also hier erstmal nur virtuell zugeschaltet, aber irgendwie könntet ihr euch auch in Österreich begegnen, denn ich habe hier den Dominik Bayer. Dominik Bayer ist Managing Director von Emotion und Co-Founder von Paddlezone. Und da könnt ihr euch vorstellen, da geht es um das Thema Paddle. Und herzlich willkommen, Dominik, schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. So klein ist Österreich dann auch nicht, deswegen wir alle nebeneinander sitzen, aber auch wenn die Deutschen das immer glauben, aber nein, danke für die Einladung.
Das fängt ja gut an. Salzburg und Wien sind, glaube ich, auch eure Home-Turfs und insofern ist das nicht ganz richtig, dass ihr euch auch so besuchen und begegnen könntet. Das stimmt schon. Ja, das freut mich sehr, wie gesagt, im mehrfachen Sinne, weil ich habe mir zwei Trendsportarten hier heute in den Podcast geholt oder zwei Experten dazu. Und das ist, glaube ich, immer wieder spannend. Wir haben ja viel über Fußball, natürlich auch spielt Handball eine große Rolle, aber auch andere Sportarten, die vermeintlich mehr Präsenz und Aufmerksamkeit bekommen. Und gleichzeitig ist es doch auch immer wieder spannend zu sehen, was mit Sportarten, die so aus der Reihe fallen und ein bisschen was anderes mal bieten, was da für Karrieren und was da für Entwicklungen stattfinden. Und da wollen wir heute mal reinschnuppern und uns da mal schlau machen, was da so alles passiert ist. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, freue mich aber als allererstes einmal, dass wir wissen, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Und Alex, vielleicht magst du anfangen, einmal zu erklären, wer du eigentlich bist. Wie kommt man zur Präsidentin der TechBall Austria und wie ist dein Weg bis dahin erstmal gewesen, wo du jetzt bist?
Na, den ganzen Weg bis daher zu beschreiben, dann ist die Stunde vorbei, weil es doch schon sehr lange ist. Aber ich komme ursprünglich aus dem Journalismus und habe eben in Österreich hier für den österreichischen Rundfunk, für Ö3 gearbeitet. Und da ich im Thema Unterhaltung unterwegs war, ist Unterhaltung ist eine Querschnittsmaterie, wo man natürlich immer wieder auch Berührungspunkte mit Sport hat. Und Sport hat mich eigentlich immer fasziniert, ohne es sehr selbst aktiv auszuüben, außer Skifahren. Und das hat sich dann einfach irgendwie ergeben. Und da ist ja wieder der Vorteil an Österreich, dass Österreich ja sehr, sehr klein ist. Weil jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf den Dominik verlinken darf oder an das Unternehmen, für das er arbeitet, Emotions, da habe ich beispielsweise mit dem Gründer die Geschichte gemacht, als die als ersten großen Event hatten, Tennis auf einem Dach eines Einkaufscenters. Glaube ich, 30 Jahre zurück liegt das. Aber dadurch trifft man sich und es hat sich dann einfach ergeben, sage ich jetzt einmal, das TechBall durch unterschiedliche Kontakte bin ich schon 2017 in Verbindung gekommen mit den Gründern des Sports. Und die haben mich dann einfach gefragt, ob ich Lust hätte, das in Österreich aufzubauen. Und ich denke immer, das ist dann immer so spannend, eine Vision zu haben. Wie könnte es ausschauen? Wo könnte es hinpassen? Wer könnte dazu passen? Und das mache ich beruflich genauso, dass ich sozusagen Projekte und Ideen verwirkliche. Und das ist halt jetzt in meiner Freizeit noch dazu gekommen, weil es ist ein Ehrenamt, aber es ist sehr lustig und angenehm und es gibt tausende Berührungspunkte. Und weil du vorher gesagt hast, du hast sehr viel mit Fußball gemacht, es geht ja auch um Fußball im weitesten Sinne.
Das stimmt, da hast du ja recht. Aber lass uns noch einmal kurz gucken, vielleicht weiß nicht jeder sofort, was mit TechBall anzufangen. Mhm. Kannst du noch einmal kurz beschreiben, was ist das für eine Sportart? Wie wird das gespielt?
Also TechBall, das Auffälligste an TechBall ist der gekrümmte Tischtennistisch, wenn man so will. Das haben eben die Erfinder, die in Ungarn sitzen, hatten das entwickelt und sind draufgekommen, dass mit einem Tischtennistisch Fußball zu spielen, das gibt's ja schon oder machen ja manchmal in der Freizeit Leute. Und sie sind dann auf die Idee gekommen zu sagen, was wäre es, wenn wir den krümmen, wenn der so eine Krümmung bekommt, dann ist das ja technisch noch einmal herausfordernder. Und man könnte jetzt sagen, es ist wie Tischtennis spielen mit dem Fuß an einem gekrümmten Tisch. Es geht auch bis 12 Punkte, 2 gewonnene Sätze und man darf die Körperteile Kopf, Brust, Schulter, also alles außer Hände verwenden. Aber die richtige Challenge ist, dass man mitdenken muss im harten Wettkampf. Man darf nämlich die Körperteile nicht doppelt verwenden. Also wenn ich in einem Satz einmal mit dem Kopf rüber spiele zum Gegner, muss ich mir das merken, dass ich das beim nächsten Mal nicht mehr mache. Also das ist die Wettkampfvariante. Man muss denken, man muss technisch.
Was ist, wenn die Körperteile einem ausgehen? Darf man dann?
Na, du hast ja genügend Kopf. Du solltest ja sowieso nach ein paar Mal hin und her einen Punkt machen, weil sonst wird's ja auch fad. Oder okay. Es sorgt schon der Gegner dafür. Und was vielleicht noch dazugekommen ist, ich vergiss leider immer, wie die Sportart heißt. Es gibt ja in Thailand eine spezielle Ballsportart, die sehr akrobatisch ist. Und dadurch, dass die, also ein bisschen auch so den Stil haben von diesem Capoeira oder wie dieser Kampfsport auch heißt. Das heißt, durch diese Teilnehmer sind jetzt sehr viele Bilder, die TechBall sehr akrobatisch darstellen. Das ist es nicht. Also man sagt, jeder, der dreimal gabadeln kann mit einem Ball, schafft es sehr bald. Es hat auch schon so ein Projekt gegeben, einmal Zero to Hero hieß es, wo man Frauen, die wirklich null Fußball spielen konnten, darunter auch eine paralympische Athletin mit einer Prothese innerhalb von 12 Einheiten dazu gebracht hat, TechBall spielen zu können. Also man kann es lernen, relativ schnell. Die Kinder oder Jugendlichen können schneller, ich glaube, weil die sich weniger Gedanken machen, sondern einfach hingehen und schauen, wie sie den Ball erwischen. Und in der Hobby-Version oder in der abgespeckten Version ist es vollkommen egal, ob du jetzt zweimal den Kopf, zweimal das Knie, zweimal den Fuß verwendest. Es muss halt nur in einer Serie rübergehen oder im Doppel halt dann maximal dreimal. Beim dritten Mal muss es dann rübergehen. Das ist es. Ich meine, das Faszinierende an Takeball vielleicht ist, weil es eben, es ist im Fußballumfeld angesiedelt oder im Footballumfeld, weil die natürlich, die Footballspieler mit ihren Körperbewegungen das sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell kennen. Also wir haben in unserem Team auch Footballspieler, die halt beides machen. Oder eben auch Leute, also der Junge, der Alex Hamm, der ist jetzt 16, der hat mit 14 begonnen, der hat sich jetzt entschieden, sich vollkommen auf Takeball zu konzentrieren und seine Fußballkarriere quasi aufzugeben. Ja, das ist es. Also es ist spannend zum Zuschauen. Es ist, also ich habe es auch schon probiert. Wir haben auch schon zweimal hinbekommen, eher dann im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Aber es geht, es geht. Es ist lustig. Und was auch spannend natürlich ist bei Takeball jetzt auch für Fußballer oder die Profifußballclubs, kann man jetzt fast sagen, weltweit setzen den Takeball-Tisch ja zum Training ein. Also sehr, sehr viele Fußballakademien, auch in Österreich, haben den Takeball-Tisch bereits. Und die Profiklubs, ob das jetzt Barcelona ist, ob das Liverpool ist oder in Deutschland Frankfurt oder Bayern München, die bauen ihn ins Training ein, was halt einfach für die Koordination ein Wahnsinn ist und für die Technik, weil man wirklich punktgenau den Ball hinsetzen muss. In Österreich ist man da ein bisschen zögerlich, bei den Bundesliga-Clubs ist man da ein bisschen zögerlich.
Das sind, glaube ich, auch die Bilder, die einem in den Kopf kommen. Dass man so kleine Ausschnitte aus Zusammenfassung, aus Berichterstattung von den Nationalmannschaften, jetzt beispielsweise zur Europameisterschaft sieht, und dann sind die da irgendwo entweder draußen oder in den Hotellobbys und spielen da an so einer Platte. Aber weißt du, was ich beeindruckend fand? Du sagst es gerade, das ist gar nicht so akrobatisch, aber wenn du das dir anschaust auf den verschiedensten Wettkämpfen, das sieht schon nach einer Akrobatik aus, die damit einherfließt. Es ist nicht einfach nur den Ball rüberspielen, sondern da sind schon ein paar Figuren dabei, die würde ich jetzt mir nicht unbedingt zutrauen.
Ja, das sind einfach die unterschiedlichen Levels. Ich denke mir, wenn man jetzt einen Profi-Tennisspieler sieht, hat das auch wenig mit einem Anfänger zu tun oder Volleyball oder wie auch immer. Also ich glaube, jeder, der Beachvolleyball spielt, würde sich schwer tun, gegen einen professionellen Beachvolleyballspieler anzutreten. Wahrscheinlich würde ich würde mir wahrscheinlich nur immer ducken, weil ich Angst hätte vor dem Ball, der da kommt. Aber es passt schon. Das, was wahrscheinlich die größte Bewegung ist, die extra trainiert werden muss, ist natürlich der Schlag mit dem Bein. Weil es gibt natürlich eins, das ist halt wie beim Volleyball, wo man halt drauf baggert. Das geht halt mit dem Bein auch und das muss man schon trainieren. Aber es geht auch. Also der Mensch lernt ja viel, der Körper lernt ja viel. Aber das, was halt spannend ist, jetzt auch im Profi-Umfeld oder wenn wir jetzt auch so Dinge machen mit Fußballlegenden oder Showtrainings oder Turniere, weil die Verletzungsgefahr halt absolut gering ist. Wenn man es jetzt vergleicht mit einem Hallenturnier oder mit einem Jux-Fußballturnier, ist natürlich jetzt bei Takeball die Verletzungsgefahr sehr, sehr gering. Wodurch man natürlich sehr, sehr leicht auch Athleten gewinnt, Athletenlegenden gewinnt. Weil die wissen, selbst wenn sie jetzt körperlich nicht mehr so fit sind, um da 90 Minuten am Fußballplatz rauf und runter zu laufen, Takeball performen sie schon noch sehr gut und schnell und lustig.
Also für jeden, der da mal reingucken möchte, kann ich es nur empfehlen, da mal ein paar Szenen sich anzuschauen. Das Gleiche kann ich übrigens empfehlen, Dominik, wenn wir über Padel sprechen, was es da an wahnsinnigen Spielszenen gibt. Aber bevor wir da eintauchen, lass uns mal bitte einmal eintauchen in deine Vita. Du hast ja auch schon eine ganze Menge im Sportbusiness erlebt und an Stationen erfahren. Teil uns doch einmal mit, wer bist du und wie bist du jetzt da so hingekommen, wo du jetzt bist?
Gerne. Ja, Name Dominik Bayer, bin 32 Jahre alt, habe meine Hauptstationen, habe relativ viel Zeit im Ausland verbracht während meines Studiums und Schule und war dann 6 Jahre insgesamt bei Sportradar. Sportradar ist ja einer der größten Sportdaten und Content-Produzenten der Welt. War dann 2 Jahre bei Interwetten in der Sportwettenindustrie. Und habe mich dann dazu entschlossen, eigentlich ins Unternehmertum gehen zu wollen. Mit 29, wie gesagt, das will ich jetzt versuchen und habe dann vor allem eben auch gemeinsam mit dem Herwig Schnacker ja, an verschiedenen Projekten gearbeitet oder gestartet zu arbeiten. Und eines davon war eben das Thema Padel, als wir dann auch die Padel Zone gegründet haben, die mittlerweile der größte Anlagenbetreiber Österreichs ist. Also wir sind jetzt nicht der Verband oder eine öffentliche Institution, sondern haben uns dazu entschieden, mit privatem Geld ja, diese größte Kette aufzubauen. Und wie gesagt, wir haben auch andere Projekte, Unternehmungen sind relativ stark im Bereich Sport, Sportmarketing Tennis, Paddle, teilweise Golf, Athletenmanagement und so weiter auch investiert. Genau, das ist so kurz zusammengefasst, was wir so tun. Teilweise, wie gesagt, Paddle inkludiert, teilweise eben auch andere Dinge, die wir tun.
Kannst du noch mal kurz erklären, gibt es da einen Unterschied zwischen deiner Rolle bei Paddle Zone und deiner Rolle bei Emotion? Ist das zusammen oder hast du das separat
ja,
aufgebaut?
Also alle Ventures, die wir sozusagen oder Projekte, die wir gemeinsam machen, machen wir gemeinsam und haben auch irgendwo eine ähnliche Shareholder-Struktur, aber teilweise dann auch andere Leute oder Shareholder involviert, je nach Unternehmung. Also hat jetzt, wie gesagt, ähnliche Personen, teilweise ähnliche Themen, aber nicht immer dieselben Shareholder-Strukturen. Und auch teilweise oder zum großen Teil nicht dieselben operativen Teams dann dahinter.
Und wir haben das jetzt gerade im Vorgespräch auch schon mal einmal kurz klären müssen. Jetzt deine Chance, die Antwort auf die entscheidende Frage zu geben. Wie heißt es denn jetzt eigentlich? Paddel oder Paddel oder was ist jetzt der richtige Begriff?
Es gibt ja auch Paddel, gibt es auch noch, das höre ich auch immer wieder.
Paddel,
Genau, also wir nennen es Paddel, so das Unternehmen Paddel Zone oder die World Paddel Tour, Premier Paddel und so weiter. Also die professionellen Touren, da wird eigentlich immer Paddle als Ausdruck verwendet. Aber ich bin niemandem böse, wenn er es anders sagt. Also.
Ja, das habe ich mir gedacht. Wir haben jetzt gerade von der Alex gehört, so Ursprünge da in Ungarn, was das Techball-Game angeht. Ist das richtig? Ist das ein Eindruck? Das ist, was Paddle angeht, doch eher etwas aus den südländischen Ländern, vielleicht eher sogar südamerikanischen Ländern. Ich weiß, dass es in Südeuropa gerne gespielt wird. Also kannst du da noch mal ein bisschen was zur Herkunft sagen?
Gerne und auch vielleicht zur Größenordnung. Also Paddle kommt ursprünglich, zumindest sagt das die Geschichte, aus Mexiko. Einfach aus der Not geboren, dass jemand Tennis spielen wollte, aber nicht genügend Platz hatte in seinem Garten. Also hat er irgendwie einen kleineren Tennisplatz gemacht. Und außerdem wollte er die Bälle nicht immer aufklauben, also hat er hinten Wände gemacht. Und so ist dann irgendwie die Sportart, hat sich evolutioniert, hat sich immer weiterentwickelt und ist zu dem geworden, was es heutzutage ist. Und ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Es ist also ich bin auch europaweit tätig oder wir sind europaweit tätig mit der Tour und mit anderen Projekten und Paddle ist definitiv in einigen Ländern die zweitgrößte Sportart nach Fußball, also zum Beispiel in Spanien, wo es schon sehr früh eigentlich Fahrt aufgenommen hat, also dann etwa von circa 20, 25 Jahren. Ich glaube, in Spanien stehen mittlerweile 20.000 Paddle-Courts, also das ist eine enorme Dichte auch, spielen über 5 Millionen Leute mindestens einmal im Monat aktiv Paddle, also das ist keine Trend- oder Randsportart mehr in Spanien. Und es hat dann aber trotzdem 10 bis 15 Jahre gedauert. Das ist das einzige Phänomen am Paddle, das ich nicht erklären kann und weder mir selbst noch jemand anderen. Warum es so lange gedauert hat, eigentlich, dass es von Spanien dann auch in andere europäische Länder gegangen ist. Und hat dann eigentlich vor 6, 7 Jahren einen starken Aufschwung in Schweden erlebt. Das war so das erste Land außerhalb Spaniens. Und dann ist es quasi so von Norden und Süden in Europa immer weiter in die Mitte gerückt und mittlerweile ja, hast du eben in Ländern wie Holland, Belgien, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, ist Paddle überall irgendwo einer der Top 5 Sportarten eigentlich, was die Anzahl der aktiven Spieler und Spielerinnen betrifft. Ist, wie gesagt, eine sehr junge Sportart, insofern auch teilweise Infrastruktur, verbandsmäßig und so weiter in jedem Land ein bisschen anders, aber man kann immer so sagen, die Entwicklung ist immer dieselbe, also da ist sehr viel privates Kapital, so auch von uns in Österreich, in Infrastruktur investiert worden, teilweise sogar Private Equity Fonds, die eingestiegen sind in den jeweiligen Ländern, die dann sehr schnell sehr viel Infrastruktur gebaut haben, teilweise zu viel und zu schnell. Aber ja, mittlerweile ist es, würde ich einmal sagen, sehr, sehr in sehr vielen europäischen Ländern wirklich eine sehr, sehr große Sportart. In Deutschland ist man ein wenig langsamer und vorsichtiger gewesen. Da nimmt es jetzt absolut an Fahrt auf. Also wir haben letztes Jahr auch erstmalig eine World Paddle Tour Veranstaltung, also das Äquivalent zur ATP Tour im Paddle in Düsseldorf veranstaltet, die Post German Paddle Open. Und ja, ich glaube, das hat dem Ganzen auch nochmal einen guten Boost gegeben, Live-Übertragungen im Fernsehen, große Sponsoren etc. Und ja, bis Ende des Jahres prognostiziert man circa 1.000 Paddle Courts auch in Deutschland. Sprich, das ist auch schon eine Größenordnung, die, glaube ich, ganz gut ist. Und Österreich ist da tatsächlich, würde ich jetzt mal sagen, in der Entwicklung 2, 3 Jahre voraus gegenüber Deutschland, hat auch viel dann mit baulichen Genehmigungen etc. zu tun. Also ein Paddle Court klappt man nicht nur auf, sondern da muss man wirklich viel bauen dazu. Genau, also das ist vielleicht so der Status, wo Paddle, sage ich jetzt mal, im europäischen Raum zumindest steht. Und in Südamerika auch bereits sehr groß und in Amerika, also klar, weil da ist ja oft die Analogie zu Spanien und Mexiko. da gibt auch sehr große Turniere dort und flächenmäßig verbreitet. Und in den USA ist es ein sehr spannendes Rennen zwischen Pickleball und Padel, das da gerade so entsteht, hinsichtlich Courts und Turnieren und so weiter und so weiter.
Da sollten wir gleich noch mal einmal kurz drauf eingehen. Aber vielleicht kannst du noch etwas einmal sagen zu der Struktur. Gibt's da einen Verband? Also reden wir mal von Österreich, da kommt ihr beide her. Vielleicht mit einem Auge auch auf Deutschland einmal gerichtet. Da kommen die meisten Hörer hierher.
Ja, also, natürlich.
Welche Verbandsstruktur oder welche höhere Organisation steckt dahinter? Ist es rein privat wirtschaftlich und wie ist das angebunden an mögliche größere Veranstaltungen, auch wie die Olympischen Spiele in Paris stehen vor der Tür. Wie ist denn da so der Weg hin zu irgendwann mal möglicherweise einer olympischen Sportart? Viele Fragen in einer, ich weiß, aber.
Paris wird knapp, aber nein, es ist, also vielleicht kurz differenzierend. Was die Clubs betrifft und die Courts, die betrieben werden, so kann man eigentlich sagen, dass es wirklich in Europa sehr stark privat und unternehmerisch getrieben ist. Warum? Weil in vielen Ländern Padel als Sportart, und das wird der Alex wahrscheinlich anerkennen oder wissen, dass das nicht so einfach ist, aber es ist einfach die Sportart noch nicht einmal überall anerkannt als Sportart. Das heißt, du kriegst erst Förderungen eigentlich, und da ist Deutschland das beste Beispiel. Du kriegst erst Förderungen als Club, als Verein, wenn du eine anerkannte Sportart bist. Das ist Padel in Deutschland noch nicht. Das hat so seine Wege und das weiß jeder. Da gibt's Gremien und da gibt's Vorlaufzeiten etc. In anderen Ländern in Europa ist das schon der Fall. Und deshalb meine ich, also was den man nennt es in der Fachsprache Place to Play betrifft, also wirklich dann die jeweiligen Courts und die Centers, die sind sehr, sehr stark durch private Initiativen eigentlich in allen Ländern getrieben. Irgendwann einmal passiert es dann, dass nach den ersten privaten Investitionen auch die Verbände, Vereine, die Ortschaften, Gemeinden etc. Padelanlagen bauen, aber das sind dann eher 1 bis 3 Courtanlagen und die großen Premium-Anlagen, die bleiben eigentlich in privater Hand. Das ist eigentlich in all diesen Ländern zu sehen. Das sind einmal die Anlagen und die Courts. Und was die professionelle Tour betrifft, gibt es eine, die nennt sich FIP, also International Padel Federation, die sich selbst gegründet hat sozusagen, um die Interessen der jeweiligen nationalen Padelverbände zu vertreten. Die hat sich gerade mit QSI, also die Qatari Sport Investment, die auch von Paris Saint-Germain und so weiter bekannt sind, zusammengeschlossen und haben die internationale Tour übernommen, kann man so sagen, beziehungsweise führen diese jetzt. Die vertreten die jeweiligen Interessen der nationalen Padelverbände. Und dann gibt es aber auch noch die jeweiligen nationalen Tennisverbände, die in der Regel ein Interesse daran haben, das Thema Padel zu capturen. Also da, auch das merkst du eigentlich in fast allen Ländern, außer die sich diesen Interessenskonflikt oder diese Strömungen irgendwie schon geglättet haben. Dort gibt es dann ein gemeinsames Projekt. Aber in allen anderen Ländern gibt es eigentlich noch 2, in Österreich zum Teil sogar noch 3 Verbände, die aus sportpolitischer Sicht versuchen, dieses Thema voranzutreiben. Also darum würde ich gerne differenzieren. Das eine sind quasi die Anlagen und der Anlagenbetrieb. Das ist im Padel sehr, sehr, sehr stark privat finanziert und privat vorangetrieben. Und das andere ist das Thema des organisierten Sports. So, auch, entschuldige, letzter Satz dazu, wie in Deutschland. Da gibt es einen deutschen Padelverband und dann gibt es den deutschen Tennisbund und beide versuchen aus ihrer Sicht das Beste für diese Sportler zu tun. Da gibt es jetzt aber noch nicht eine klare Entscheidung, auch international und förderpolitisch und so weiter gesehen. Wir arbeiten mit allen gerne zusammen, weil wir ein Interesse auch daran haben, die Sportart weiterzuentwickeln. Aber da wird sicher noch ein bisschen Zeit vergehen, bis sich dann herauskristallisiert, wie das Konstrukt des organisierten Sports diesbezüglich in Deutschland aussehen wird.
Alex, der Dominik hat das gerade gesagt, der ein oder andere Verband will sich das Thema einverleiben oder capturen, hat er es genannt. Wie ist es bei Techball? Ist da ein Zerren und ein Ziehen rund um eure Sportart? Ist das eine eigene Struktur, die wir auch hier in Deutschland vielleicht vorfinden? Das müsstest du uns mal einmal vielleicht aufklären. Ja. Oder gehört das im DFB? Wie ist da der aktuelle Stand?
Nein. Es ist ja so, dass die Sportstruktur weltweit, kann man sagen, ist ja wie eine eigene Welt. Also die haben ihre eigenen Gesetze, ihre eigenen Regeln geschaffen. Und also ich kann jetzt nicht für alle weltweit sprechen und teilweise auch nicht so für Deutschland, weil es da ein bisschen Unterschiede gibt, aber es ist ähnlich. Zumindest in Österreich ist es so, dass es natürlich, der Förderkuchen ist ja beschränkt. Das ist in Österreich immer eine relativ fixe Summe. Und jetzt hat natürlich die bestehenden Verbände, die es gibt, die haben natürlich kein Interesse, dass da jetzt jemand kommt und mitnascht. Also das muss man sehr drastisch sagen. Es wurde zum Beispiel in Österreich, ich nehme an, dass das auch in Deutschland ist, die Regelung geschaffen, dass kommt eine Sportart, die bereits zu 80% von den Bewegungsabläufen einer bestehenden Sportart gleicht, dann kann sie so gut wie fast unmöglich eine eigene Sportart werden. Also müsste sich in irgendeiner Form einverleibt werden. Also in Österreich zum Beispiel ist es auch so, dass alles, was in irgendeiner Form mit Skifahren und Schnee zu tun hat, gehört zum ÖSV. Da gehört jetzt ja auch zum Beispiel das Skibergsteigen dazu. Da gehört jetzt auch dazu das Tourenskigehen und, und. Das waren früher auch durchaus eigenständige Verbände. Das ist sich nicht ausgegangen. Bei Takeball hat man jetzt natürlich das Problem, das ist in sehr vielen Bereichen Fußball. Also theoretisch würden jetzt so diese offiziellen Strukturen sagen, wir müssen zum Fußballverband. Geht aber nicht, weil von den internationalen Strukturen her ist der FITEC, also der internationale Verband, ein selbstständiger Verband. Und ein selbstständiger Verband, der auch Mitglied ist bei der GAISFA, also diesem Dachverband der Weltverbände, kann sich jetzt nicht irgendwo anschließen. Also deshalb ist das so ein bisschen sehr spannend. Bei FITEC ist es eben ganz einfach, es ist ein eigenständiger Verband. Bei Takeball, was vielleicht Takeball auch von sehr vielen Sportarten wie Fußball oder Volleyball unterscheidet. Bei Paddle nehme ich an, ist es ähnlich wie bei Takeball. Aber Takeball ist eine geschützte Marke. Das ist eine eingetragene Marke. Das heißt, was jetzt mir als Verband natürlich sehr hilft, weil jetzt gerade bei der Aufbauarbeit es nicht geht, dass dann irgendjemand, nachdem ich da jetzt Jahre an Zeit und Geld investiert habe, jemand kommt und mir das unter Anführungszeichen wegnimmt, indem er eben Turnierserien macht oder wie auch immer, sondern der nationale Verband, könnte man sagen, ist der Markenrechteinhaber. Also ich kann Lizenzen vergeben. Würde jetzt wer anders herkommen und das machen müsste, könnte er es nennen Ballsport am gekrümmten Tisch, aber er dürfte es nicht Takeball nennen. Das heißt, da waren die schon sehr, sehr schlau. Die andere Geschichte ist natürlich auch, dass das absolute Ziel von den drei Gründern in Ungarn war, wir wollen eine olympische Sportart werden. Und um eine olympische Sportart zu sein, muss ich eben weltweit die Spielregeln befolgen. Und das geht halt nur mit lokalen, regionalen, nationalen Verbänden. Und dann halt Weltverband. Die Mitglied sind beim Weltverband. Also mittlerweile Takeball gibt es, hat über 150 jetzt schon anerkannte Nationalverbände, die teilweise auch von den Olympischen Komitees schon anerkannt sind. Und in Österreich, also der österreichische Takeball-Verband, Takeball Austria, ist ja außerordentliches Mitglied beim österreichischen Nationalen Olympischen Komitee. Also wir sind eine halberte olympische Sportart, hat damit zu tun, aber das ist wieder meine Expertise, dass ich halt diese ganzen Hintergrundstrukturen und Dinge sehr gut kenne aus meinen unterschiedlichen Rollen und Funktionen. Das heißt, dass ich wusste, dass es in den Statuten des österreichischen Olympischen Komitees drinnen steht, dass wenn eine Sportart einmal auf einem Programm von einer kontinentalen olympischen Verband ist, in dem Fall europäischer Verband, kann ich den Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Und das war eben dadurch, dass Europäische Olympische Spiele in Polen 2023 Takeball auf dem Programm stand, bin ich automatisch, kann ich den Antrag stellen. Und das bin ich, ich weiß nicht, wie lange man das bleibt, aber aktuell sind wir es noch, wirkt sich auf Förderdinge eigentlich überhaupt nicht aus. Und es ist halt einfach schwierig, weil sich, wie gesagt, der Förderkuchen, es nicht so ist, dass man sagt, man möchte jetzt wirklich das Ziel haben, dass sich die Menschen mehr bewegen. Wenn das Ziel war, müsste man ja die Türen aufmachen und sagen, alles, was die Jugend anspricht, her damit. Aber das ist nicht so einfach. Das ist das Schwierigere. Wir haben keinen, also der internationale Takeball-Verband hat auch einen Investor, aber das ist eine Person oder ein Unternehmen. Natürlich hätten wir genauso die Möglichkeiten wie halt mit internationalen Fonds oder was auch immer, dann wäre Takeball natürlich auch schon viel, viel größer. Weil der Bedarf ist da. Also ich arbeite ja auch im Marketingumfeld, also der Bedarf, es gibt eine riesige Anzahl von fußballspielenden Menschen, mittlerweile auch Frauen, die irgendwann einmal aus diesem wettkampforganisierten Vereins, Fußballvereinssport rausfallen. Das sind die Jugendlichen, wenn es mit der Schule nicht mehr ausgeht, wenn sie keine Lust mehr haben, wenn sie die ersten Freunde haben oder Freundinnen haben, dann ist das Interesse nicht mehr groß. Oder eben dann auch, wenn es beruflich es nicht mehr zulässt, dass ich halt dreimal in der Woche trainiere und jedes Wochenende irgendwie Fußball spiele. Und diese Leute sind eigentlich vereinslos oder auch verbandslos, weil in Österreich der Fußballverband, ich sage jetzt einmal auch diese ganzen Hobbykicker-Vereine oder was auch immer, da gibt's ja nichts. Es gibt ja nicht wirklich eine große Breitensportabteilung, wo die sich alle zu Hause fühlen. Und das sehe ich halt immer so, dass Takeball eigentlich das sehr gut bedienen würde. Auch in Parks, also die Käfige in Österreich sind ja, werden zwar jetzt teilweise renoviert, sage ich einmal, aber das ist ja alles, also ich weiß nicht, wie viele Mütter ihre Kinder dort in diese Käfige in Österreich schicken würden zum Fußballspiel. Würde ich einen Takeball-Tisch haben irgendwo in einem Park, der wird bespielt. Oder jetzt auch in Strandbädern haben wir das oder in Freibädern gibt es ja einige Tische. Der Tisch steht dort, die Kinder wissen und Jugendlichen, was damit zu tun ist, weil eben Takeball ja auch insofern eine Trendsportart ist, die sich sehr über Social Media definiert. Takeball hat ja 800.000 Follower auf TikTok und eine Reichweite auf Social Media, die enorm ist. Also der internationale Verband von der Social Media Präsenz zählt zu den Top 10 Sportverbänden weltweit. Also matcht sich mit Cricket und Baseball und Eishockey, was die Social Media Präsenz betrifft. Das heißt, die Jungen kennen es, aber die Funktionärstruktur in Österreich, also überall, wo ich hinkomme und halt spreche, höre ich halt sehr oft, das kennt niemand. Wenn ich dann den Gesprächspartner frage, haben Sie einen Instagram-Kanal selber, sind Sie sehr viel auf TikTok oder YouTube, kommt meistens, mit diesem modernen Zeug habe ich nichts am Hut. Das ist halt dann schwierig. Also es ist, man muss, ich habe jetzt gerade gelernt in den letzten Jahren, man muss halt, wenn man das halt so auf dieser Sportverbandsstrukturebene aufzieht, man braucht schon längeren Atem, als ich an manchen Tagen habe.
Ein bisschen hört man das raus, lieber Alex. Aber vielleicht ist ja auch die, vielleicht wirken ja auch so ein paar Zahlen. Guck mal, beim Dominik haben wir gerade was von, war das 30 Millionen aktive Spieler, Dominik, im Paddle-Sport?
Ja, sagt man, wenn man, ja, genau.
Mhm. Ja. Was für ein Potenzial ist gerade beim Techball, Alex? Wie viel gibt's da eine Zählung von aktiven Spielern?
Ja, man muss nur unterscheiden, also zwischen den Spielern, die quasi registriert sind, aber das wird bei Padel Tennis das Gleiche sein. Also ich muss ja unterscheiden zwischen, das wie im Fußball. Es gibt wahrscheinlich Fußballspieler, Tausende oder Hunderttausende in Österreich mehr als registriert sind, oder Läufer. Läufer sind auch das beste Beispiel. Ich wäre ja nur wahrgenommen, wenn ich jetzt wirklich Mitglied wo bin. Und bei Takeball ist es eben so, dass das eben auf allen Kontinenten der Welt, inklusive Ozeanien, gespielt wird. Es dort Strukturen gibt. Es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile 5.000 registrierte Athleten, die regelmäßig in Bewerben teilnehmen. Das ist das, aber es gibt eben in über 150 Ländern gibt es eine Struktur. Das heißt, ob das jetzt ein anerkannter Verband ist, so wie in Deutschland gibt es ja auch eine Struktur von Takeball-Spielern, die auch bei internationalen Bewerben teilnehmen. Es gibt genauso die Takeball-Tour, die jetzt in Vietnam war letztes Wochenende, wo auch Österreicher dabei waren. Die spielen regelmäßig in den USA, in Südamerika, in Asien, in Afrika, auch in Europa gibt es eigentlich fast regelmäßig Turniere, mittlerweile auch mit Preisgeld. Und dann gibt es natürlich auf nationaler und regionaler Ebene auch sehr, sehr viele Turniere, schon in Österreich noch nicht. Wir haben jetzt am kommenden Wochenende ein Invitations-Turnier, aber es steht und fällt halt immer mit dem Geld. Das muss man jetzt sagen. Gäbe es jemand, der einfach einmal den Schalter umlegt und sagt, ich glaube an das, ich finde das lustig, ich finde das toll und gibt ein Geld her, dann geht's ja dahin. So hängt es an mir und meinen Mitstreitern, die das eben nebenbei machen zu einem Fulltime-Job. Und das ist halt immer das, womit die Strukturen wachsen oder halt nicht so schnell wachsen. Geld regiert die Welt, auch im Sport.
Alex, du hast es gerade angesprochen. Wo kommt das Geld denn dann her? Also habt ihr Sponsoring-Erlöse? Gibt es da Strukturen? Gibt es
Also wir haben Mickey Maus. Also der Vorteil ist, dass wir ja in dem Sinn die Struktur, also wir brauchen im Gegensatz zu Paddle oder Padel, wir brauchen keine großen Investitionen, was jetzt Hallen betrifft. Weil der Tisch, der kann spielen, man kann spielen auf Wiese, man kann spielen im Sand, man kann spielen in einer Sporthalle. Die Tische sind auch mobil, also es gibt sie auch in mobilen Varianten. Das heißt, das Investment ist jetzt, um die Sportart auszuüben oder jetzt auch um einen Verein zu haben, ist jetzt nicht so groß. Wir leben, wie es so schön heißt, von der berühmten Hand in den Mund. Also wir machen das, was wir uns leisten können. Es gibt Förderer wie etwa Podersdorf, das ist mit dem Podo Beach, das ist halt eben da hier im Burgenland, Ein Trendsportcenter am Neusiedler See, könnte man sagen, ein 360 Tage ist dort zugänglich. Die sind Fördermitglied von uns, die haben dort auch eine Infrastruktur geschaffen, wo wir eigentlich Turniere machen können, wo auch regelmäßig Trainings stattfinden. Wir haben mit ERIMA, die helfen uns mit den Dressen aus, und wir haben natürlich das Sportministerium, wo halt jetzt auch von meiner Vergangenheit her ich halt weiß, wie man Förderanträge schreibt. Und was es braucht, wie man's, was ja die größere Kunst ist, wie man sie abrechnet, ohne dass man alles wieder zurückzahlen muss. Und die helfen uns halt bei der Entsendung zur Weltmeisterschaft zum Beispiel. Und die Athleten selbst, die sie halt sehr, sehr viel selbst bezahlen. Es ist noch so richtig der Blut-, Schweiß- und Tränensport in Österreich.
Dominik, wenn ich mir das Sponsorenboard angucke, war das die German Padel Open, ich glaube. Ihr habt ein großes, namhaftes Modeunternehmen unter anderem als Partner, ihr habt weitere namhafte Marken dort. Wie wird Padel finanziert?
Ich glaube, ich habe es eingangs schon erwähnt. Also vor allem die Infrastruktur ist sehr stark über privates Kapital in allen Ländern in Europa finanziert worden, auch von uns selber. Haben einige Private Equity Unternehmen dann rein investiert, weil es einfach ein wahnsinnig spannender langfristiger Business Case ist, der sehr kapitalintensiv zu Beginn ist. Aber wenn du einmal dann diese Courts da stehen hast, also der Markt, das ist, weiß ich nicht, mit was kann man es vergleichen? Ich sage jetzt einmal, wenn du jetzt weißt, dass der Lebensmitteleinzelhandel in 10 Jahren ein großes Ding sein wird, dann jetzt kannst du irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40, 50% aller Lebensmitteleinzelhandelfilialen besitzen. Dann musst du halt jetzt da rein investieren und hast irgendwie den Long-Term Return on Investment. Das heißt, und man hat es ja in anderen Ländern gesehen, dass das funktioniert, und ich glaube, das ist der große Vorteil. Dementsprechend ging das dann eben von Land zu Land, und diese privaten Initiativen haben gestartet. Das ist einmal das eine. Also sprich, da muss man wirklich sagen, was die Infrastruktur betrifft, ist es eigentlich zum großen Teil wirklich privat finanziert und investiert in den jeweiligen Ländern. Natürlich mittlerweile, wo in mehr und mehr Ländern Padel als Sportart anerkannt ist, gibt es das, was die Alex auch gesagt hat, Zugang zu Förderungen, etc. etc. Aber das sind eher jetzt kleinere Anlagen, die da entstehen für die breite Masse, als diese Premium High-End-Anlagen. Und was wir zum Beispiel als Padelzone haben auch Partner, Sponsoren, die natürlich die Möglichkeit nutzen, auf unseren, ich glaube, jetzt haben wir 16 oder 17 Anlagen in Österreich präsent zu sein als Marke und Zugang zu dieser Community zu haben. Das ist halt der Vorteil, wenn du die Infrastruktur besitzt, so wie wir es tun in Österreich, zu einem guten Marktanteil. Und dann haben wir natürlich auch alle Zugänge zu Daten, zu den Spielern und Spielerinnen, veranstalten viele Turniere auf unseren Anlagen etc. Also was die Tour betrifft, gibt es einige Marken, die sehr früh auf das Thema Padel aufgesprungen sind, weil sie oft auch international sind und sehen, wie groß das in Spanien schon ist, und dann gesehen haben, wie das dann in die anderen Länder geht. Also so vor allem so Unternehmungen wie Cupra, wie gesagt, bei uns war Boss auch Hauptsponsor der Boss German Padel Open, Unternehmungen wie Red Bull. Also das sind schon sehr große Marken, die da investiert haben, und die investieren, weil sie einfach sehen, was das für eine Sportart ist, wie schnell die wächst, und dass du sie auch gut in alle Länder eben skalieren kannst, wenn du vor allem in Europa unterwegs bist und Südamerika.
Da möchte ich vielleicht zwei Punkte einhaken. Also also was ich jetzt vorher erzählt habe von Österreich, ist halt einfach, weil das halt, sage ich jetzt einmal, ein kleineres Umfeld ist. Aber international ist der Verband natürlich wahnsinnig professionell. Also die Spiele werden übertragen über Eurosport. Die machen ein Plug and Play bei einem Tourstopp, wo man wirklich also Fernsehbilder hat und alles drumherum. Also das bis hin zu Anti-Doping. Also der internationale Verband, von dem profitieren wir auch, ist super toll, wie ein richtig großer, super professioneller Verband aufgestellt. Aber was bei euch bei Padel Tennis natürlich dazukommt, ist schon auch die Marke von eurer Agentur. Weil ihr seid ja mit dem vertrauenswürdig jetzt auch für Sponsorenpartner. Also ich glaube, würde da jetzt kommen, also jetzt, ich bin sowieso viel zu klein, aber würde da jetzt ein No-Name kommen, glaube ich, dass der das jetzt gerade was Sponsoren betrifft, halt auch schwieriger hat. Aber ihr habt halt schon auch über die Jahre mit wurscht, was es war, ob das die Lipizzaner waren, ob das die Tennis- und Golfdinge waren, ihr habt halt euch halt einen wahnsinnig tollen Namen auch aufgebaut, was das Vertrauen betrifft. Und das macht meiner Meinung nach auch viel aus, dass man sagt, na, was ihr auf die Beine, also wenn ihr jetzt versprecht, ihr macht eine Tour, dann weiß jeder Sponsor, die Tour findet statt und ihr geht's nicht in der Mitte der Tour pleite. Und das ist natürlich auch ein riesen, riesen Vorteil, der den Sport hilft.
Ja, also danke mal für die Rosen, die
Ja,
ich sehr
schon.
gerne an unsere Gründer
Ja.
weitergebe. Ich habe nur einen kleinen Teil dazu beigetragen, aber ja, unbedingt. Also ich glaube schon, dass es auch natürlich teilweise mit den Personen, mit den Netzwerken und mit dem Vertrauen, das einem vorgeschossen wird. Also als wir das Unternehmung der Paddlezone gegründet haben vor 3,5, 4 Jahren, hatten wir in Wahrheit schon 4, 5 größere Partner an Bord, weil sie eben gesagt haben, okay, wenn der Herwig Starker, der Conny Wilczynski und Dominik etwas gemeinsam machen, naja, dann glauben wir dran, dann wird das gut werden. Und dann haben die Gründe, warum die das tun, und haben uns eigentlich sehr viel Vertrauen vorab geschenkt. Und das sind eigentlich auch alles Partner, die jetzt noch dabei sind und die wir Gott sei Dank auch belohnen konnten mit dem Investment, das sie, oder mit dem Vertrauensvorschuss, den sie uns gegeben haben. Also ja, hilft sicher. Und natürlich auch das Netzwerk. Wir veranstalten in Österreich unter anderem auch die erste Bank Open, das ist das größte Tennisturnier, ein ATP 500er Turnier. Klar, ich meine, da haben wir große Marken, da haben wir große Zugänge. Wir haben über unser Schwesterunternehmen veranstalten wir ja auch in Deutschland die Boss Open in Stuttgart, ein 250er Turnier, die Ecotrans Open in Berlin, ein Damen 500er Turnier. Wir veranstalten das 250er Turnier in Mallorca. Also da ist schon sehr viel Netzwerk
Genau.
da, absolut richtig, auf dem wir nicht nur auf Sponsorenseite, sondern natürlich auch Zugänge zu Institutionen, zu Politik, zu Infrastrukturpartnern etc. Nutzen können. Ja, das stimmt sicher, das war oder ist sicher ein Standvorteil.
Und das ist vielleicht etwas, was ich so schade finde, dass halt die jetzt innerhalb dieser Sportwelt, dass halt da mal zu wenig offen ist. Also jetzt nicht ihr, weil ich, also ich glaube, dass die jetzt so Agenturen oder jetzt auch Menschen wie ihr heute seid, da ist das ja eh anders. Wir sind jetzt zum Beispiel auch beim Donauinselfest mit Takeball, mit einem Tisch über einen Partner, die angefragt haben, ob wir das machen. Die organisieren dann halt die Legenden dazu. Also das heißt, das passiert schon. Aber was natürlich der Vorteil ist, jetzt auch bei Padeltennis in der oder Padeltennis in der Struktur ist, ihr seid halt auch Hauptamtliche, oder? Das heißt, ihr könnt Leute beschäftigen, die sich damit, also bei mir ist es eben so, dass ich sage, gut, ich habe zum Beispiel jetzt nur für den Förderantrag für die letzte Weltmeisterschaft insgesamt 180 Stunden investiert. Meine Stunden, meine Lebenszeit. Würde das an einen Steuerberater geben, der das genauso gut kann? Ja, das müsste dann schon mal mit dem Stundensatz des Steuerberaters multiplizieren, unmöglich. Und genauso, wenn, da beißt sie dann halt immer ein bisschen die Katze in den Schwanz. Wenn ich jetzt nicht Mitarbeiter habe, die super toll Zeit investieren in Social Media, blöd. Wenn ihr jetzt niemanden habt, der eine Turnierserie organisiert, blöd. Und das beißt sich halt dann immer rein. Aber irgendwann einmal glaube ich schon, dass es kippt, weil es passieren dann immer so unvorhergesehene Dinge und Interessenten und Sachen. Und was ich ja auch mich dann immer selbst beruhigen muss, ist, ich habe Takeball nach Österreich geholt, 2019 im Herbst. Wir haben das am Tag des Sports. Das ist die größte Open-Air-Sportveranstaltung in Österreich auf alle Fälle. Präsentiert mit dem internationalen Verband. Ich sage September 2019. Wir wissen noch, was dann im März 2020 kam. Und ich bin ja zwei Jahre mehr oder weniger gestanden, weil man kann ein neues Projekt nicht online präsentieren. Ich habe teilweise mit zum Beispiel dem Markus Pürk, der Fußballlegende, die uns unterstützt. Ich weiß noch, wir sind in einem Einkaufscenter in Österreich auf und ab gegangen. Das war das Einzige, wo man sich treffen durfte. Wir haben den Kaffee in der Hand gehalten. Wir durften in keinem Eck stehen bleiben, weil da haben sie uns verjagt. Wir sind auf und ab in diesem riesigen Shoppingcenter im Süden Wiens auf und ab gegangen und haben das besprochen. Und das sind halt so Dinge, was man halt auch nicht vergessen darf, dass das halt einfach Zeit braucht und in solchen Strukturen zusätzlich noch. Ganz einfach. Und dann passieren halt wieder so positive Dinge auch. Aber das ist halt, ich denke mal, halt, wenn in manchen Dingen im Sport mal ein bisschen in Österreich ein bisschen lockerer wäre, auch was die Verbände betrifft, was diese Dachverbände betrifft, dass die nicht Sorge haben, dass wenn man da jetzt kommt und sagt, machen wir doch was gemeinsam, dass da irgendwas passiert, Schreckliches, sondern dass man sagt, eigentlich der Sport ist so groß und es gibt so viele Menschen und vor allem ja auch im Hinblick auf die Jugend, weil ich habe einen 17-jährigen Sohn, die Zeiten, dass ein Jugendlicher mit 10 Jahren in einer Sportart beginnt und dann dort als, weiß nicht, Präsident mit 80 ausscheidet, ist halt, glaube ich, nicht mehr so zeitgemäß. Also mein Sohn hat in seinem Leben, ich weiß jetzt nicht, mittlerweile 8 Sportarten ausprobiert. Immer halt 3 Monate, 4 Monate und dann ist er halt wieder weggegangen. Und die Sportstrukturen in Österreich sehen das nicht so vor, die klassischen Sportstrukturen. Das ist halt auch ein bisschen schwierig.
Lass mich Dominik noch mal bitte einmal kurz darauf zurückkommen. Ist das der entscheidende Schlüssel gewesen, den du gerade beschrieben hast, dass ihr da als, oder auch den, die Alex jetzt gerade noch mal so zusammengefasst hat, dass ihr da als Agentur die Idee hattet, eine Fantasie hattet, eine Perspektive gesehen habt, eine Chance gesehen habt und deswegen da, muss man fairerweise sagen, auch investiert habt, Know-how, Ressourcen, ihr habt dann auch Courts erstmal als Infrastruktur aufgebaut, die werden ja nicht alle sofort schon sich selbst tragen, sondern da steckt ja auch viel Investment dahinter. Ist das dann ein Stückchen das Erfolgsgeheimnis, das dann hinter Pedal steckt, oder was würdest du sagen, was war notwendig?
Ja, ich meine, wie gesagt, bei all dem darf man nicht vergessen, dass wir auch ein wahnsinnig hohes finanzielles Risiko als Privatpersonen eingegangen sind, aber das hätte genauso nicht funktionieren können. Natürlich waren wir damals davon überzeugt, sonst hätten wir es nicht gemacht, aber dass das dann so endet, 4 Jahre später, also wir haben auch im September 2019, oder September 2019, wurscht, auf jeden Fall 4,5 Jahre her gegründet, und das war unser privates Geld, also das Geld, das versteuerte Geld, das wir bereits verdient haben, haben wir in dieses Unternehmen zu Beginn investiert. Und ich glaube schon, dass wenn du mit deinem privaten Vermögen natürlich in etwas drinnen bist, dass du, naja, einen anderen Druck, ich will es nicht Leidenschaft nennen, das ist vielleicht falsch, aber einen anderen Speed, einen anderen Druck hast, aber gleichzeitig natürlich auch ein anderes Tempo gehen kannst, weil du nicht auf andere Leute angewiesen bist. Wir haben immer gesagt, mit unserem Background, wir wollen das privat finanzieren, wir wollen das privat vorantreiben, wir wollen nicht angewiesen sein auf irgendwelche Förderungen, auf irgendwelche Institutionen oder sonst etwas, mit dem Geschäftsmodell, das wir haben, und wer am Ende des Tages dann unsere Courts bucht, wir laden alle herzlich ein. Also ob sich dann Vereine auf unseren Anlagen gründen, ob es dann Verbände gibt in weiterer Form, die gab es damals zumindest noch nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt gibt in Österreich. Das war uns immer eigentlich, also wir dachten immer, dass das dann ohnehin kommt, was dann auch passiert ist, aber diese Initialzündung, dass wir damals gesagt haben, wir investieren jetzt unseren Ruf, unser Netzwerk, unser Geld, unsere Zeit, privat, wirklich mit einem gewissen, also das Risiko war sicher nicht klein, dass das nicht funktioniert, hat uns sicher schneller wachsen lassen, als wenn wir uns jetzt auf verlassen hätten, auf irgendwie, bis irgendwann einmal Förderungen kommen und so weiter. Und übrigens, das ist auch in Deutschland, also wir sind ja auch in Deutschland sehr stark involviert, betreiben teilweise auch Anlagen mit in Deutschland, und ja, auch im professionellen Segment, selbige dort, also sobald du dich halt verlässt auf irgendwie Politik und Gemeinden, dann musst du sie durch irgendwelche Beschlüsse gehen, dann gibt es irgendwie Wahlkämpfe, in der Zeit wird dann irgendwie was versprochen, dann wird es nicht gehalten. Und das ist der große Unterschied zu Techpol Pedal, ist halt sehr kapitalintensiv zum Beginn. Also so ein Quartz, dann musst du irgendwie ein Fundament runterbauen, dann musst du einen Zaun drumstellen, dann brauchst du Elektrik dort. Also das ist richtig kapitalintensiv, ja. Das, wenn du dich da verlässt auf Institutionen oder öffentliche Einrichtungen, also da wären wir bei Weitem noch nicht dort, wo wir mit Pedal in Österreich jetzt sind, wenn wir das nicht privat angetrieben hätten.
Kannst du denn was sagen, Dominik? Ist so ein Court, sind die noch defizitär? Sind die schon finanzieren die sich schon selber, oder ist denn das große Geheimnis in der Tour und in den Sponsorenverträgen? Also diese Kombination, die ihr da liefert, ist natürlich fantastisch. Einmal die Infrastruktur schaffen und zum anderen aber auch das Event als solches, also diese Tour zu installieren. Wer finanziert was?
Also generell war es immer so, dass wir gesagt haben, das ist ein Long-Term-Investment. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass sich all das, was wir investiert haben, bereits jetzt schon rückfinanziert hat. Ich glaube, so funktioniert Startup generell nicht oder Investitionen generell, schön wär's. Also da gibt es sicher noch eine längere Payback-Time, aber ich glaube, wir sind in einer sehr guten Marktposition. Bei dem Court, je nach Business Case, ist immer die Hoffnung, dass du ihn zwischen 5 bis 10 Jahren refinanzieren kannst. Das Gute am Pedal Court ist, der sollte relativ lang dort stehen können. Also im Idealfall bleibt er dann weit über diese Zeit hinaus. Also das ist jetzt kein No-Brainer. Und das ist auch, wenn ich jetzt all die Leute, die mir die letzten 4 Jahre erzählt haben in Österreich oder Deutschland, dass sie Pedalcourts bauen und dass das ja so ein super Business Case ist, dann schmunzle ich halt immer, weil dann sage ich, dann müssten eigentlich schon, weiß nicht, 50.000 Pedalcourts in Österreich und Deutschland stehen. Und am Ende des Tages kommen die Leute dann vielleicht doch drauf, dass es nicht so einfach ist. Ja. Und vor allem auch dann, das eine ist der Bau. Das ist so wie shoppen gehen, das ist ja noch relativ einfach, weil Geld ausgeben ist immer noch leicht, aber das dann auch zu betreiben, zu aktivieren, Kinder, Jugendliche dazu zu bringen, ein Trainernetzwerk aufzubauen, das ist ja dann eigentlich die wirkliche Herausforderung, die extrem viel Zeit und Schweiß eher als Geld bedarf. Und wir haben da, glaube ich, einen ganz guten Mix und haben eben auch mit den professionellen Events, die wir nach Österreich und Deutschland geholt haben, eine Trägerrakete bekommen, wo du dann natürlich mediale Präsenz und gewisse Personen dazu bekommst, die dann unsere Turniere besucht haben, wo, glaube ich, das Ganze dazu beigetragen hat, dass die Courts dann dementsprechend, die wir eben unter anderem selbst gebaut haben und betreiben, natürlich auch weiter ins Rampenlicht gerückt sind und mehr Zuspruch bekommen haben. Also ich glaube, die Kombination war sehr hilfreich, weil wir eben mehrere Interessen hatten und Synergien nutzen konnten. Teilweise auch, was der Alex gesagt hat, natürlich teilweise Personal, Ressourcen querfinanzieren konnten und so weiter. Und nachdem es ähnliche Shareholding-Strukturen gibt, wurde da jetzt auch nicht immer auf den letzten Euro geschaut, links und rechts, sondern wir haben immer ans große Ganze geglaubt und bis jetzt haben wir soweit recht behalten, dass es auch wirtschaftlich ein spannender Case sein kann.
Und jetzt gibt es da ein paar Entwicklungen. Du hast gerade gesagt, die Kataris sind eingestiegen in die große Tour, in die European Tour, glaube ich, ne? Was macht das jetzt mit einem österreichischen Unternehmen, das jetzt gerade hier großartige Aufbauarbeit geleistet hat und noch dabei ist, sich die Lorbeeren da rauszuholen? Was passiert da jetzt? Ist das jetzt Juhu, Gott sei Dank kriegt es die große Weltbühne, oder ach so ein Mist, da hätten wir doch eigentlich noch ein bisschen mehr von abziehen dürfen noch?
Also grundsätzlich ist es ja mal sehr positiv, dass da so viel Interesse auch am professionellen Paddel ist, um das in einen Vergleich zu geben, diese Top-Stars im Paddel, die haben schon ähnliche Verdienste wie sehr gute Tennisspieler. Also die haben schon Verträge mit Sponsoren, mit Ausrüstern, Preisgeld, was die bekommen etc. Da redet man schon definitiv von siebenstelligen Einnahmen, die im Jahr haben, eher Richtung 4-5 Millionen, die Topspieler im Jahr generieren. Das ist wirklich, also das sind schon große Tennisverhältnisse. Insofern, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Es ist Fluch und Segen zugleich. Es fließt extrem viel Kapital im Paddel in sehr vielen Ländern, was dazu führt, dass natürlich auch nicht alle gewinnen können. Es ist ein sehr umkämpftes Business. Es ist ein sehr, sehr, sehr wirklich extrem kompetitiv, sowohl im Anlagenbetrieb als auch im professionellen Segment. Und im Anlagenbetrieb, wie gesagt, ist es so ein bisschen wer ist halt schneller und macht welchen Markt zu, weil irgendwann einmal, also man sagt, dass circa pro 10.000 Einwohner ein Paddlecourt eine gesunde Marktgröße sind. Das heißt, in Deutschland müsste wahrscheinlich irgendwann einmal 10.000 Paddlecourts stehen haben, und dann ist, wenn dir davon 3.000, 4.000, 5.000, 5.000 gehören, dann bist du in einer natürlich sehr komfortablen Situation, was unrealistisch ist, weil so groß wirst du nicht sein können. Aber das ist das Segment, und im professionellen Segment ist es sehr kompliziert. Was macht das mit uns? Dass wir uns eigentlich mit der vorherigen Welttour, also mit der World Paddle Tour, auf 8 Jahre geeinigt haben, die exklusiven Rechte für Österreich, Deutschland und die Schweiz zu besitzen. Nachdem es da jetzt eben ein Settlement Agreement zwischen den Kataris und der FIP und der zweiten Partei der World Paddle Tour gab, gibt es da ganz andere Voraussetzungen, was uns auch dazu geführt hat, dass wir zumindest einmal im Jahr 2024 das Turnier in Deutschland nicht durchführen können, weil es einfach die finanziellen Voraussetzungen sehr ambitioniert sind. Das heißt, das lässt sich in einem vermutlich kleinen Paddelland wie Deutschland noch nicht refinanzieren. Und deshalb haben wir eigentlich alle zusammen mit der Tour auch beschlossen, dass wir 2025 wieder an den Start gehen wollen, wo hoffentlich dann mehr generell Interesse, weil das eben jetzt graduell wächst, Interesse von Sponsoren, aber auch Fans, VIP-Kunden und so weiter da sein wird, dass du in der Größenordnung, also es sind schon Events im siebenstelligen Kostenbereich. Das ist jetzt nicht irgendwie, was du so im Vorbeigehen machst. Das muss gut überlegt sein, und deshalb planen wir es lieber jetzt gescheit wieder für 2025, nach der Premiere 23. Also machen ein Jahr Pause, und in Österreich sind wir grundsätzlich voll in der Planung, wieder ein professionelles Turnier zu machen. Auch da gibt es ein bisschen Verschiebungen, aber wir wollen da auch weiter am Ball bleiben. Aber vielleicht ein bisschen mit einem anderen Zugang, als wir es noch vor einem Jahr gedacht haben, weil einfach die Voraussetzungen sich verändert haben. Und es, letzter Satz dazu vielleicht, Länder gibt, die diese Voraussetzungen einfach schon erfüllen. Also du kannst in Spanien, in Italien, in Frankreich, in Holland, in Belgien, kannst du zu diesen Rahmenbedingungen locker Turniere veranstalten und gutes Geld damit verdienen. In Österreich und Deutschland geben es die Märkte einfach noch nicht her.
Alex, tausende von Paddle-Courts in Deutschland, wenn du davon, hat er gerade gesagt, Dominik, wenn du davon 3.000, 4.000, 5.000 besitzt, bist du schon ganz gut aufgestellt. Ich kann mich erinnern, als das Tischtennis, das Geheimnis von Tischtennis und von dem Erfolg von Tischtennis war, dass irgendwie alle Schulen in Deutschland, alle Schulen ausgestattet wurden mit Tischtennisplatten und viele Parks, viele Spielplätze. Ist es vielleicht Bedarf es vielleicht so einer Offensive? Wir brauchen irgendwie den großen Geldgeber, der dann sagt, wir machen hier Tausende von Techball-Platten, die wir jetzt in die Schulen, in die Parks, auf die Spielplätze bringen, damit das einen neuen Hype bekommt. Wäre das ein Ansatz?
Naja, die Geschichte ist, dass das war eigentlich die Sache, womit ich zu Beginn, wie sagt man da, Widerstand, ist falsch. Mein Ansatz oder meine Überlegung ist halt schon, wenn man jetzt das Ziel hat, also es ist ja ein Unterschied, also das, was jetzt der Dominik erzählt hat, ist ein Geschäftsmodell. Techball ist schon ein klassisches, sage ich jetzt mal, insofern Sportmodell, dass man sagt, wenn man olympisch werden will, braucht man eine gewisse Infrastruktur, die halt altmodisch oder halt traditionell ist, glaube ich, das hübschere Wort, ist. Das heißt, es war auch immer so, also ich habe wirklich sehr, sehr viele Diskussionen gehabt, auch zu Beginn, wo jeder gesagt hat, da machen wir dort eine Promotion und dort eine Promotion und dort eine Promotion. Und ich sage eben jetzt auch wieder marketingtechnisch, dass ich sage, ja, und wenn ich jetzt das Bedürfnis wecke, was passiert dann? Ich kann dann, wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, super, ich bin jetzt so begeistert, ich möchte das jetzt erlernen, ich möchte das trainieren, ich möchte bei Wettkämpfen teilmachen, dann sage ich, okay, Budapest wäre ein heißer Tipp. Oder das, also ich muss ja auch parallel dazu, und das ist eben die Schwierigkeit, diese traditionelle Sportstruktur schaffen, mit Trainern, mit vor allem verlässlichen Leuten, weil es ist auch durchaus in Österreich passiert, es hat eine wahnsinnig tolle Takeball-Community in Oberösterreich gegeben, das war die erste, das war wirklich toll. So, der eine hat einen Todesfall gehabt in der Familie, der zweite ist relativ schnell hintereinander Vater geworden, der dritte hat sich beruflich umorientiert, flups, weg war das. Und das ist eben, dass ich halt sage, ich möchte schon parallel dazu eine Struktur aufbauen mit Leuten oder Verankerungen in Vereinen, in vereinsähnlichen Systemen, dass das einfach nachhaltig ist und dass das eben nicht nur ein Trend ist, sondern, wie ich vorher schon gesagt habe, ein Trend ist, der gekommen ist, um zu bleiben. Weil ich eben einfach dieses Potenzial sehe, Leute aus dem Fußballumfeld aufzufangen und länger sportlich und beweglich zu halten. Und man muss dann auch die Spielregeln natürlich spielen. In Österreich ist es wirklich im Vergleich zu anderen Ländern leichter, wie ich Teil dieser ganzen Sportstruktur bin. Also nur als Beispiel, der Entsender jetzt für das österreichische, für die Europäischen Olympischen Spielen in Krakau letztes Jahr war natürlich das Österreichische Olympische Komitee. Wir hatten von FITEC die Möglichkeit teilzunehmen, so quasi wie mit einer Wildcard, dass wir teilnehmen können, so. Aber es braucht natürlich das Österreichische Olympische Komitee, das sagt, ja, super, wir entsenden euch. Es gibt andere Länder, es hat andere Länder gegeben, wo sich die Teams so wirklich klassisch im Wettkampfbewerb qualifiziert haben, weil sie halt schon mehr Spieler haben, wo dann das nationale Olympische Komitee gesagt hat, super, dass ihr euch qualifiziert habt bei FITEC, aber wir entsenden euch nicht. Das heißt, die sind zu Hause geblieben. Das war für Österreich jetzt wieder das Glück. Dadurch sind wir hineingerutscht. Aber das ist natürlich bitter. Und das ist, weil halt diese Sportsysteme am Ende des Tages, wenn man olympisch werden will, muss man da hineinpassen. Wir sind jetzt in Österreich eh auf dem Weg, dass die Gespräche auch mit Sport Austria, was vergleichbar mit euren Deutschen Olympischen Sportbund, bei uns ist das ja noch getrennt, Olympischer Verband und also Olympisches Komitee und Sport Austria. Aber man kann dort mitmachen, ohne Mitglied zu sein. Es ist jetzt so ein bisschen die Diskussion, also wir wollten jetzt auch den Prozess durchmachen, um offizielles Mitglied zu sein, wo wir uns dann am Ende des Tages gesagt haben, ja, es ist super, wenn ihr dort Mitglied seid oder bei uns auch außerordentliches oder ordentliches Mitglied. Es wirkt sich aber auf die Förderstruktur nicht aus. Dann sage ich natürlich, klasse, und warum sollt ihr jetzt den Prozess machen, der eine Unmenge an Zeit, Geld, Ressourcen kostet, wenn es am Ende des Tages ich zwar dann unter diesen Dingern eingeordnet bin, aber am Tag des Sports darf ich auch mitmachen, wenn ich dort nicht Mitglied bin. Ich dürfte auch bei den Austria Finals in irgendeiner Form, also ich könnte eh überall auch Teil sein, ohne dort jetzt offizielles Mitglied zu sein. Und das ist halt schwierig. Also ich habe auch schon Diskussionen begonnen innerhalb dieser Strukturen, dass ich sage, na, man muss auch das Mitgliedssystem in irgendeiner Form überdenken. Also weil eben, wie gesagt, dass ich heute jemand, wenn ich auch im Fitnessstudio jedes Monat wieder austreten kann, ich kann mich nicht mehr ein Jahr lang binden. Und die Dachverbände jetzt in Österreich, ist es ja auch schon so, dass die jetzt, also jetzt nicht Sportdachverbände, wir haben ja noch so Breitensportdachverbände, dass die auch schon Tagesmitgliedschaften anbieten. Das heißt, wenn ich jetzt nur einmal bei diesem Yoga-Event mitmache, dann bin ich halt Tagesmitglied bei dem Sportverein XY. Also ich glaube, dass das halt alles vielfach im Umbruch ist. Also bei uns ist es ja auch so bei Takeball, dass ja Athleten direkt Mitglied werden können beim internationalen Verband, wodurch sich natürlich der internationale Verband wieder absichert, dass wenn ihm eine nationale Struktur wegbricht, weil halt die Vereinsstruktur nicht mehr hält, die Athleten trotzdem Teil der Struktur bleiben können. Und das ist, finde ich, halt auch ganz toll. Weil, was man auch nicht vergessen darf, also in Österreich mittlerweile, die Gesetzeslage hat sich ja verändert. Also man findet ja kaum mehr ehrenamtliche Präsidenten oder Vorstandsmitglieder, weil man haftet. Und das ist halt auch immer schwieriger, ne?
Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch die Idee, dass wir über die beiden Trendsportarten sprechen, hat sich so ein bisschen auch dazu entwickelt, weil wir auch so viel Know-how auf beiden Seiten jetzt aus österreichischen Speziellen haben, dass wir so Verbandssport versus privatwirtschaftlicher Sport, das könnte auch eine Überschrift sein unter diesem Podcast heute. Ich danke euch sehr herzlich für diesen Austausch hier und würde vorschlagen, dass wir uns dann in der nächsten Woche nochmal dazu unterhalten, was denn eigentlich die Zukunft bringen kann und wo das Ganze hinführen kann. Und daher schauen wir uns dann eigentlich im Zukunftsbild nochmal an, wie das denn mit beiden Sportarten dann weiter sich entwickeln darf und weiter sich entwickeln wird. Euch beiden erstmal ganz herzlichen Dank für den heutigen Austausch. Ich bin mir sicher, da gibt es noch viel zu besprechen. Wir werden das weiter beobachten und vielleicht hören wir uns hier an dieser Stelle dann auch ganz bald nochmal, um zu gucken, wo sich das hinentwickelt hat. Eure beiden Trendsportarten, die ja nur nicht gekommen sind, um wieder zu verschwinden wie so ein Trend, sondern die gekommen sind, um zu bleiben, wie du so schön gesagt hast, lieber Alex. Ganz herzlichen Dank euch. Schlusswort gehört einmal euch. Ich fange in umgekehrter Reihenfolge an. Dominik, dein Schlusswort für heute.
Ja, vielen Dank. Spannende Diskussion. Ich hoffe, dass wir den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen Einblick in beide Sportarten geben konnten, die, so wie du selber schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen eine andere Entwicklung genommen haben, aber wir sie dann doch vielleicht beide gemeinsam bei den Olympischen Spielen in Zukunft irgendwann einmal sehen werden.
Sehr schön, das wäre uns zu wünschen. Alex, dann auch dir herzlichen Dank und auch dein Schlusswort einmal für unsere Hörer.
Na, ich glaube einfach, dass gerade Trendsportarten den Mut nicht verlieren dürfen und immer das im Blick haben sollten, dass es ja auch darum geht, die Leute in Bewegung zu halten. Das ist ja das Urding, dass man sagt, wir werden alle älter, aber es bringt mir nichts, wenn ich 110 wäre und ab meinem 60. Lebensjahr mich nicht mehr bewegen kann. Deshalb denke ich, dass der Zukunftsausblick ist einfach auch für jeden, der sich engagieren will im Sport und Trendsportarten salonfähig machen möchte, halt einfach den Atem behält und sie nicht unterkriegen lässt. Und ich glaube, dass es auch zwischen Paddle und Takeball sicherlich, also ich erinnere mich gerade, dass wir in Krakau uns den Platz geteilt haben am Hauptplatz. Also ich glaube einfach auch, wenn die Sportarten mehr miteinander, das Miteinander suchen, dass das einfach auch viel lustiger wird noch. Und das, glaube ich, sind wir ja auf dem Weg.
Das haben wir heute auf jeden Fall einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Nochmals ganz herzlichen Dank euch beide und wir hören uns nächste Woche nochmal wieder. Bis dahin, ciao aus Hamburg.
Dankeschön, ciao.
Und das war die versprochene, redselige und sehr spannende Aufnahme mit den beiden, mit Alexandra und mit Dominik, zu unseren beiden Trendsportarten dieses Mal. Ich fand es sehr spannend. Ich glaube, davon werden wir noch ein bisschen hören. Und vielleicht werfen wir auch nochmal einen separaten Blick auf in Kürze. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich über ein Teilen, über einen Daumen hoch, über ein Like, über einen Kommentar. Und ja, bin sehr gespannt, wann es euch mal zu einem dieser beiden Sportarten treibt. Habt viel Spaß dabei. Das war's für heute. Nächste Woche geht's weiter mit dem kleinen Zukunftsbildexperiment der beiden. Bis dahin, viel Spaß. Beste Grüße aus Hamburg. Ciao, ciao.